Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Dorothea Westphal. Wie ist das, wenn man eines Morgens aufwacht und es ist Krieg? Wenn alles, was eine vermeintlich sichere Existenz ausmachte, verloren oder in Gefahr ist? Wenn der Alltag von einem Tag auf den anderen ein anderer ist, weil man sich um das schiere Überleben kümmern muss? Davon erzählen UkrainerInnen in ihren Kriegstagebüchern von Jewgenia Belorussets, die die ersten Kriegswochen in Kiew verbracht hat, Sergei Gerasimov, der noch immer in Charkiw lebt, oder Juri Gorji, der den Krieg in der Ukraine von Berlin aus beobachtet und die Auswirkungen auf sein Leben hier in einem Tagebuch beschreibt. Diese Tagebücher, die unter anderem in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht wurden und werden, geben Einblick in ein Leben im Ausnahmezustand. Darüber möchte ich sprechen mit der ukrainisch-deutschen Schriftstellerin und Journalistin Katja Petrovskaja, mit Sabine Kalf von der Humboldt-Universität Berlin, die zu Diaristik, also zu Tagebüchern und speziell zu Kriegstagebüchern forscht, und mit dem seit 1995 in Berlin lebenden Musiker, Schriftsteller und DJ Juri Gorji. Herzlich willkommen Ihnen allen. Katja Petrovskaja ist in Kiew aufgewachsen und lebt seit 23 Jahren in Berlin. Für einen Auszug aus ihrem ersten Roman, vielleicht Esther, in dem es unter anderem um die Ermordung der jüdischen Bevölkerung durch Nationalsozialisten in Kiew geht, erhielt sie 2013 den Ingeborg-Bachmann-Preis. Sie haben, Frau Petrovskaja, auf der diesjährigen Frühjahrstagung der Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt diese Tagebücher, die jetzt erscheinen, als die wahren und großen Texte unserer Zeit bezeichnet. Warum?
Also ich meine, das ist keine Zeit für die Analysen, und was heutzutage zählt, das ist direkte Stimme von den Menschen, die etwas erleben. Ich habe eigentlich über Zeugnisse gesprochen, über Zeugnisse jeglicher Art, von Menschen, die fliehen, von Menschen, die Widerstand leisten, von Menschen, die einfach jeden Tag Raketen über sich sehen oder einfach jemandem helfen. Das sind direkte Stimmen, sie sind viel wichtiger als alle unsere Artikel darüber. Und Tagebücher sind nur eine Form davon. Also ich habe erst diese Tagebücher eigentlich in Facebook beobachtet. Das sind kurze Meldungen, die dann später in Tagebuchform übergangen sind. Es gibt mittlerweile große Sammlungen davon.
Sabine Kalf ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin an der Humboldt-Universität Berlin. Sind, Frau Kalf, Kriegstagebücher die großen Texte in einer Kriegszeit? Wie sehen Sie das?
Ich muss sagen, dass ich vor allem zu den Kriegstagebüchern, vor allem Kriegstagebücher von Frauen im Zweiten Weltkrieg geforscht habe. Und ich denke, dass sich das jetzt natürlich sehr am Anfang befindet mit den Kriegstagebüchern. Und ich weiß noch nicht, was sich daraus wirklich entwickelt. Also beim Zweiten Weltkrieg ist es ganz klar so, dass die zum großen Teil nach dem Krieg erscheinen und manchmal auch in großem Abstand. Also noch eigentlich bis, also das Letzte, was mir irgendwie aufgefallen ist, ist, glaube ich, 2013 erschienen. Also es hat ja einen ganz gewaltigen Abstand, und ich weiß nicht, ich glaube,
das ist jetzt anders.
Also man muss vielleicht das noch ein bisschen beobachten, um zu wissen, also was jetzt der große Text unserer Zeit ist. Also ich bin ein bisschen skeptisch, ob man das sozusagen parallel zu den Ereignissen schon feststellen kann.
Aber was ist, Frau Kalf, Sie schreiben ja in einem Aufsatz über Tagebuch und Diaristik seit 1900 auch, dass Tagebücher für die literaturwissenschaftliche Forschung eine Herausforderung seien. Warum ist das so?
Es bewegt sich so eigentlich auf zwei Feldern. Also es gibt irgendwie so eine dokumentarische Ebene, die eigentlich für Historiker vielleicht interessanter ist. Und dann gibt es eben auch eine literarische, die für die Literaturwissenschaft von Interesse ist. Und es gibt etliche Tagebücher, die bewegen sich so dazwischen. Am leichtesten haben es vielleicht Tagebücher, wenn schon jemand einen großen Namen hat, also einen Max Frisch oder so, wenn er noch ein Tagebuch schreibt oder so, hat kein Problem damit wahrgenommen zu werden. Aber wenn XY ein Tagebuch schreibt, es ist schon mal wesentlich schwieriger, dass dieses Tagebuch eine Aufmerksamkeit einfach als solches erhält. Und ich glaube, mit diesem Problem, dass man eigentlich so zwischen Sachtext, Dokumentartext und literarischem Text so sich dazwischen bewegt, ist eine Schwierigkeit.
Jetzt ist das natürlich anders, weil diese Texte sind ja schon in der Welt. Das heißt, sie haben eine ganz andere Bedeutung schon. Das würde ich doch so sehen, Frau Petrovskaja. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, eine der vielleicht Merkmale dieses Krieges ist, dass wir alles online beobachten, dass wir überhaupt keinen Abstand haben und wir können nicht sagen, wir wissen nicht, wir können uns alle informieren. Es gibt Facebook, es gibt Telegram-Kanäle, es gibt Instagram und wir sehen unglaubliche Bilder und unglaubliche Beiträge. Es ist natürlich eine Schwierigkeit für viele, die Ukrainisch oder Russisch nicht kennen. Sie lesen das nicht, aber was Bildern geht, das sehen alle und man kann schon sagen, dass zum Beispiel deutsche Medien viel, viel dezenter und sie zensurieren beinahe diese Bilder, die und auch manchmal zu Recht, die man in Instagram finden kann. Und das ist eine absolut neue Situation. Ich glaube, das ist die digitalisierteste Krieg überhaupt. Das bedeutet, wir haben diesen Abstand und das hat auch mit unserem Thema was zu tun. Wir hören Menschen direkt, wir hören online, wir hören in realer Zeit. Es gibt auch solche unglaubliche Texte, dass die Leute wirklich schreiben, dass Rakete über sie fliegt und sie hören, dass der Nachbarnhaus nicht mehr existiert. Wir haben solche Sachen gelesen. Ich frage mich, wie wir damit überhaupt umgehen sollen. Es ist wirklich eine sehr, sehr neue Situation.
Juri Gurzhy wurde in Charkiw geboren und lebt seit 1995 in Berlin. Bekannt wurde er durch seine Band Rotfront und die Berliner Partyreihe Russendisco, die er mit Wladimir Kamina veranstaltet. Seit Kriegsbeginn schreibt er ein fortlaufendes Tagebuch für die Berliner Tageszeitung Der Tagesspiegel darüber, wie er den Krieg in der Ukraine verfolgt. Herr Gurzhy, wie kam es dazu? Haben Sie gleich begonnen? Denn der erste Eintrag stammt vom 26. Februar, also 2 Tage nach Kriegsbeginn.
Mir fällt es schwer, das, was ich schreibe, als Kriegstagebuch zu bezeichnen, weil ich bin in Sicherheit, ich bin in Berlin, aber es ist tatsächlich ein Tagebuch. Ich habe nie im Leben ein Tagebuch geführt. Gut, ich bin im Facebook und Instagram und das ist wahrscheinlich auch eine Art Tagebuch. Aber ich glaube, schon am 25. Februar habe ich die Anfrage vom Tagesspiegel bekommen und ich hatte schon an dem Tag das Gefühl, dass in diesen letzten 2 Tagen habe ich so viele Geschichten gehört von Freunden und Familienmitgliedern, die damals noch in der Ukraine waren, dass ich sie sehr gerne mit anderen teilen würde. Und eine Woche später habe ich dann für mich formuliert, warum ich das mache. Und ich glaube, das ist genau der Kontext, der hier im deutschsprachigen Raum fehlt, was auch verständlich ist. Nicht jeder spricht die Sprache. Und auch wenn wir Zugang zu all diesen schrecklichen und sehr starken Bildern haben, ist es trotzdem oft so, dass wenn man keinen persönlichen Bezug hat oder das nicht nachvollziehen kann, ist es natürlich, nimmt man das auf ganz andere Ebene wahr. Und ich mache das, um den Kontext zu geben, zu erklären, zu vermitteln und hoffe dann auf mehr Empathie von wahrscheinlich unseren deutschen MitbürgerInnen. Und ich stelle fest auch vom Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe, dass es auch funktioniert.
Das ist ja ein Twitter, das Tagebuch, nicht? Frau Kalf, Sie haben geschrieben, auch in Ihrem Vorwort damals über Diaristik, dass eben das teilweise öffentliche und teilweise eben nicht öffentliche, sondern sehr private Texte sind und dass Sie das auch schwierig machen in der Forschung zu beurteilen. Ist das so?
Ja, wobei ich mich auch gefragt habe, eben inwiefern sich da jetzt vielleicht auch etwas geändert hat, weil eben mit den Kommunikationsformen und Digitalisierung ist natürlich es möglich, ohne jede Zeitverzögerung im Grunde Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist wirklich, also ich dachte schon, dass es eine andere Qualität ist. Und das Beispiel von Juri, wenn da der Tagesspiegel an einen herantritt, würde ich aber schon sagen, dass die Veröffentlichung quasi sogar ziemlich am Anfang steht. Also jedenfalls einen zentralen Punkt doch bildet.
In
also
dem Fall.
Mir ist aufgefallen, als ich vor kurzem einen Text, der wahrscheinlich schon älter ist, also wahrscheinlich vor 2-3 Monaten geschrieben wurde, suchen wollte und habe dann ein paar Seiten kurz gelesen und festgestellt, ich kann mich an nichts erinnern, was drinsteht. Daher bin ich auch dankbar für diese Möglichkeit, weil ich hätte das alles vergessen. Ich habe das schon vergessen, aber gut, dass ich das aufgeschrieben habe, weil ich glaube, es geht auch jedem Ukrainer, jede Ukrainerin, mit denen ich Kontakt habe, es passiert sehr, sehr viel. Und ich würde das ungern vergessen.
Das war auch das Motiv für Sie, denn es ist ja in dem Sinne keine Augenzeugenschaft aus dem Krieg, da sie nicht vor Ort sind, sondern eher eine Zeugenschaft dessen, was passiert, was sie niederschreiben.
Ich bin hier ja seit 27 Jahren inzwischen und ich musste bis vor kurzem jedes Mal Kharkiv den Menschen buchstabieren. Inzwischen weiß jeder, wie man Kharkiv schreibt, weil Kharkiv jeden Tag in den Nachrichten war. Also für viele Menschen hier haben die Ukraine, glaube ich, erst im Februar für sich entdeckt. Und ich habe, wenn ich die Bilder aus Kharkiv, aber auch aus Kiew sehe, auch vom Donbass, wo ich letztes und vorletztes Jahr auch Wochen mit Jugendlichen gearbeitet habe. Ich habe Geschichten, die damit direkt verbunden sind und die möchte ich erzählen. Und die haben, wie gesagt, die haben damit zu tun, was jetzt gerade passiert. Und diese Vorgeschichten sind wichtig, finde ich, um das zu begreifen, was gerade passiert, was verloren geht.
Wie, Frau Kalf, haben Sie diese Texte gelesen von Jewgenia Belorussets zum Beispiel, von Yuri Gorji natürlich oder auch von Sergei Gerasimov? Da spricht ja gerade auch aus den ersten Einträgen eine große Fassungslosigkeit. Im Grunde begreift man gar nicht, was los ist. Gerasimov spricht von einem Leben wie in einem Computerspiel und Frau Belorussets betont immer wieder, der Krieg muss aufhören. Wie hat sich das für Sie gelesen?
Ich denke, ganz wichtig ist auch die Erfahrung, dass da sozusagen in dieses zivile Leben, also dieses ganz normale Alltagsleben in den Städten auch, habe ich das Gefühl, da bricht einfach auch dieser Krieg rein. Es ist wie so eine zweite Sphäre, die sich da hineinschiebt. Und für die Zivilisten gibt es irgendwie wie so zwei verschiedene Sphären, in der sie sich von da an bewegen. Ein Soldat oder so an der Front, glaube ich, der macht eine andere Erfahrung. Also der bewegt sich hauptsächlich, denke ich mal, in einer militärischen Sphäre. Er wird von da versorgt und hat hauptsächlich mit anderen Leuten beim Militär zu tun. Aber auch das ist schon ein bisschen, ich denke, mit den Medien kommt da auch noch irgendetwas dazu. Also mit jetzt Handy oder so, dass man trotzdem auch auf eine andere Weise noch quasi mit der Familie, mit Freunden in Kontakt bleiben kann. Also das ist wirklich, hat sich auch etwas geändert. Aber ich glaube, für die Zivilisten geht natürlich das Leben auch ganz normal weiter. Also man geht zur Schule, man geht arbeiten. Also denke ich mal, ich weiß es nicht, also sofern das möglich ist. Es gibt einfach auch noch diese ganzen Alltagsverrichtungen, die auch wichtig sind und vielleicht auch ja, so eine Art Stütze eben ziemlich schnell darstellen, also dass man diese Normalität auch eben behalten möchte, also je stärker sie bedroht ist. Aber ich glaube, dass es wirklich eben auch sehr merkwürdig ist, dass es immer derselbe Ort ist, an dem aber sozusagen zwei verschiedene Dinge oder zwei verschiedene Logiken des Kriegs und der zivilen Welt irgendwie ja abwechselnd wirksam sind. Und ich glaube, das ist sehr merkwürdig.
Ich hatte nach der Lektüre eher den Eindruck, dass tatsächlich das Leben so aus den Fugen geraten ist. Also dass das, was den Alltag vorher ausmachte, plötzlich nicht mehr gilt. Und dass es hauptsächlich darum geht, dass man sich eben ums Überleben kümmert. Das ist bei Sergei Gerasimov auch ganz bewusst ja natürlich so beschrieben, wie er um Wasser ansteht, weil plötzlich kein Wasser mehr da ist oder Lebensmittel. Und dass man sich auch, das fand ich auch sehr interessant, um eine Struktur bemühen muss, weil man die Struktur, die man vorher hatte in seinem Leben, nicht mehr hat.
So ist es. Und ich glaube, hätte ich dieses Tagebuch für mich selbst, nur für mich selbst geschrieben, hätte ich das, glaube ich, nie geschrieben. Ich arbeite gerne mit Deadlines. Für mich bedeutet das auch Disziplin. Und die Tatsache, dass ich zweimal in der Woche bis 14 Uhr am Montag und Donnerstag einen Text abschicken soll, wirkt gut, wirkt positiv. Und ich merke, dass es mir auch, also gut geht, ist vielleicht falsch, aber ich habe das Gefühl, etwas geschafft zu haben in dem Moment, wo ich das abschicke. Und mit Musik ist das schwieriger zum Beispiel, obwohl ich auch weiß, ich habe viel gemacht in den letzten 5 Monaten, aber ich konnte kein einziges Lied fertig schreiben, beziehungsweise 2, aber da war auch ein klares Ziel vor Augen, und zwar wir wollten auch etwas aufnehmen, womit wir dann auch Spenden sammeln können. Das hat auch gut geklappt und das hat auch motiviert. Aber im Moment, ich habe auch gar keine Gedanken über die Kunst, über etwas Großes zu schreiben, ob Musik oder Text. Also für mich funktioniert es nur, wenn es ein Ziel gibt. Und mir ist ganz klar, warum ich diese Texte schreibe. Und wenn ich Musik mache, dann auch, warum ich es mache. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, als DJ fällt es mir extrem schwer, beziehungsweise geht gar nicht jetzt, so Unterhaltungs-DJ zu sein.
Ich denke, das gilt auch für die Literatur. Sie haben es ja schon angesprochen, Frau Petrowska, ja, dass das Tagebuch, könnte ich mir vorstellen, auch deshalb die literarische Form dieser Zeit ist, weil anderes Schreiben gar nicht möglich ist. Also Tanja Maljatschuk hat zum Beispiel gesagt, sie könne gar nicht, also das Schreiben habe sich für sie völlig verändert, wie Sie das auch beschreiben, Herr Gorgi.
Sie hat aber großartige Texte geschrieben.
Genau, aber das sagen oft diejenigen.
Eben andere Texte.
Ja. Ja, aber bei dir, Juri, es ist wirklich eine ganz wichtige Funktion. Und ich glaube, wenn man diese Funktion für sich in diesem Krieg findet, das ist schon wirklich vieles gemacht. Und es geht um Vermittlung, ja. Es geht um Vermittlung jeglicher Art, um irgendwelche Art Hilfe, um irgendwelche Art Zugehörigkeit zu diesem großen Körper der Resistanz. Und ich finde, dass jegliche Hilfe und jede Geste, um die Ukraine zu unterstützen und Menschen zu helfen, über die zu erzählen oder auch die Zustände aufzuklären, auch auf politischer Ebene und etwas zu fordern. Es gehört alles zu dieser Zugehörigkeit, zu diesem Körper der Resistanz.
Ja, sind das eigentlich Kriegstagebücher, Frau Kalf, obwohl Herr Gorgi sie ja von hier aus schreibt, nicht direkt im Krieg ist? Aber er selbst sagte ja auch, Sie sagten ja, Herr Gorgi, Sie würden es eigentlich als Kriegstagebuch nicht bezeichnen. Was meinen Sie? Aber Sie beschreiben ja den Krieg oder die Situation hier im Krieg.
Das ist eh nochmal eine besondere Frage, wenn man nicht an dem Ort ist, sondern die Informationen von da sammelt. Aber ich war auch bei den anderen Tagebüchern ein bisschen unsicher. Also ob sie wirklich nicht ein paar Unterschiede aufweisen zu traditionellen Tagebüchern, die sie für mich doch zu etwas anderem machen. Was ich mir dazu überlegt hatte, ist zum Beispiel, sicher werden Tagebücher immer überarbeitet und so weiter, also wenn sie dann veröffentlicht werden. Aber ungewöhnlich ist, dass sie sozusagen fortlaufend veröffentlicht werden, sukzessive. Also das macht man normalerweise ja nicht. Also man schreibt, denke ich mal, üblicherweise über einen längeren Zeitraum und überarbeitet es dann vielleicht und veröffentlicht es. Da gibt es aber immer eine Zeitverzögerung. Und jetzt begleitet das direkt die Ereignisse. Das heißt, wenn man jetzt meinetwegen auch zurückschaut oder einen Eindruck korrigiert, tut man das auch schon öffentlich. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Bei dem Tagebuch von Herrn Gerasimov, da fiel mir sofort auf in dem Inhaltsverzeichnis, dass es da nicht nur die Daten gibt, sondern auch Überschriften, Kapitelüberschriften, dachte ich sofort. Also ich meine, das ist natürlich auch, also ein traditionelles Tagebuch hat man nicht irgendwie 25. Februar Bombeneinschläge, 26. die Pipeline. Also man hat keine thematischen Überschriften. Deswegen fragte ich mich auch ein bisschen, ob das zumindest eine Mischform ist oder auch, das hat doch etwas sehr stark von, finde ich, eine Art Kriegsreportage, würde ich sagen, könnten das vielleicht Alltagskriegsreportagen sein.
Darf ich was dazu sagen? Ja, das ist sehr interessant, aber ich glaube, dieser Begriff selbst, Kriegstagebuch oder wie noch immer, wir leben jetzt in einer globalisierten Welt, ja, und ich meine, es wird von allen Ecken der Welt Ukraine geholfen, mit humanitärer Hilfe, mit dem Geld, mit irgendwelchen Initiativen, mit Unterstützung jeglicher Art. Deswegen ist wirklich die Frage, also wir wissen immer noch, dass es eine Frontlinie gibt, ja, und da wird gekämpft, aber wir wissen auch, dass die Menschen, die unter Bomben sind auch im Krieg. Und dann gibt es ein endloses Hinterland und jeder, also der nicht direkt bedroht ist, jeder darf eigene Beziehungen zu diesem Krieg klären und Distanz auch bestimmen. Das ist auch die Sache. Und deswegen würde ich das jetzt alles als Kriegstagebücher eigentlich beschreiben, weil sie diesen oder in diesem Krieg geschrieben werden.
Die auf jeden Fall die Gräuel dokumentieren und auch dafür sorgen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten. Kassiba aus dem Krieg, was ukrainische Kriegstagebücher erzählen. Darüber sprachen Sabine Kalf, Katja Petrowskaja und Juri Gorgi. Vielen Dank. Am Mikrofon verabschiedet sich Dorothea Westphal.